Deutschlandfunk Nova. Update.
It's a very, very dark day for the Turkish justice system.
Ein dunkler Tag für das Justizsystem der Türkei, heißt es von Amnesty International. Seit heute steht fest, 6 Menschenrechtsaktivisten kommen in U-Haft, darunter die türkische Landesdirektorin von Amnesty International und Peter Steutner, ein Menschenrechtler und Journalist aus Berlin. Das erste Thema jetzt im Update. Ich bin Klaus Jansen.
Update.
Anfang des Monats gab es auf einer Insel bei Istanbul einen Workshop zum Thema digitale Sicherheit und Informationsmanagement. 10 Aktivisten nahmen daran teil, sie wurden alle festgenommen. Und heute die Entscheidung. 4 kommen unter Auflagen frei, 6 kommen in U-Haft. Die kann in der Türkei bis zu 5 Jahre dauern. Für Meriç Eyüboğlu, eine Anwältin der Inhaftierten, eine nicht nachvollziehbare Entscheidung.
Ohne jegliche Beweise oder rechtliche Grundlagen aus den Akten wurde heute die Festnahme angeordnet. Dem Richter wurden die Aussagen unserer Mandanten, unsere Verteidigung und die Beweise, die wir vorgelegt haben, dabei nicht berücksichtigt.
Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet Unterstützung einer Terrororganisation. Der Amnesty-Türkei-Experte Andrew Gardner nennt den Vorwurf lächerlich.
It's not even clear which terrorist organization they've been accused of assisting.
Welche Terrororganisation es konkret sein soll, das ließ die Staatsanwaltschaft tatsächlich offen. Amnesty International spricht von einer politisch motivierten Hexenjagd. Experte Gardner wertet es als einen Angriff auf alle Menschenrechtler in der Türkei.
Jegliche Arbeit, die wir tun, wird kriminalisiert. Es ist nicht nur für die 10 Personen bedrohlich. Es bedroht uns alle, die ganze Menschenrechtsbewegung in der Türkei. Es ist ein weiterer Beleg dafür, dass Gesetze nicht eingehalten werden.
It's a warning to all of us that we have no safety, no security.
Die Menschenrechtler in der Türkei sind nicht mehr sicher, sagt er. Präsident Recep Tayyip Erdogan sieht das dagegen ganz anders. Er hat die Inhaftierten öffentlich vorverurteilt, sogar noch vor dem U-Haftbeschluss.
Diese Personen, von denen Sie sprechen, warum haben die sich wohl in diesem Hotel auf Büyük Ada versammelt? Das war eine Versammlung, die leider eine Art Fortsetzung des 15. Juli war.
Damit stellt Erdogan die Menschenrechtler auf eine Stufe mit Putschisten und das ohne juristische Grundlage. Amnesty International hat die internationale Staatengemeinschaft jetzt aufgefordert, politischen Druck auf die Türkei auszuüben, damit die inhaftierten Menschenrechtler freikommen. An eine juristische Lösung glaubt auch die Anwältin Meriç Eyüboğlu nicht mehr.
Wir haben es hier nicht mit einem rechtlichen Prozess zu tun. Natürlich werden wir Einspruch gegen diese Entscheidung einlegen und alle Rechtswege verfolgen. Doch glauben wir, dass dies aufgrund der momentanen juristischen Situation erfolglos bleiben wird.
Weiter unklar ist auch das Schicksal des Deutsch-Türken Deniz Yücel, der seit 155 Tagen in U-Haft sitzt. Die Bundesregierung hat jetzt zugesagt, seine Klage gegen die Türkei zu unterstützen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dort will die deutsche Regierung eine Stellungnahme zum Fall abgeben. Kritikpunkte sind vor allem, dass Yücel in Einzelhaft sitzt und dass es nach wie vor keine Anklage gegen ihn gibt. Nach Angaben der Bundesregierung sitzen momentan 9 deutsche Staatsbürger in türkischen Gefängnissen. Einige weitere sind in den Monaten nach dem Putschversuch wieder freigekommen. Nicht so der Berliner Menschenrechtler und Journalist Peter Steutner, für den die U-Haft heute erst begonnen hat.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Auch im Netz gibt es viel Kritik am Vorgehen der türkischen Regierung. Auf tagesschau.de kommentiert Frosthorn: Für Menschenrechte eintreten, na wenn das nicht den Vorwurf des Terrorismus rechtfertigt. Langsam ist das nur noch bizarr. Veto postet: Es reicht. Wir sollten endlich eine deutliche Antwort auf den erdoganschen Verfolgungswahn und seine unfassbare Säuberungswelle geben. Wenn jemand in der Türkei Terror ausübt, dann ist das ja wohl in erster Linie Erdogan und seine AKP. Line meint, solange keine harten Sanktionen gegen die Türkei auf den Weg gebracht werden, wird sich nichts ändern. Dieter Lehmann schreibt auf zeit.de: Ich frage mich, wie groß die Hirnwaschanlage der Türkei ist und wie sie funktioniert. Ich kann nicht glauben, dass so viele Menschen auf so viele offensichtliche und immer neue Lügen, Putsch, Gülen-Bewegung, Terrorverdacht etc. und der damit verbundenen Willkür hereinfallen. Bernhard 1964 findet: Die Unfähigkeit der EU und der Bundesregierung ist skandalös und genauso zu verurteilen wie das Gebaren der türkischen Regierung. Ins Lot kommentiert: In den Augen von Erdogan ist Amnesty International in jedem Fall eine Terrororganisation. Wann kommt endlich die Reisewarnung für die Türkei? Markus Suttner meint: Bin mal gespannt, bis der erste Urlauber verhaftet wird. Ich würde momentan die Türkei einfach meiden. Gleichzeitig habe ich kein Verständnis für Leute, die dort Urlaub machen. Sven Teeg twittert: Jetzt kann Merkel zeigen, ob sie es drauf hat oder nur zum Narren von Erdogan gehalten wird.
Was sonst noch wichtig war?
Europa streitet weiter über den Umgang mit Flüchtlingen. Österreich hat seine Drohung erneuert, mitten in den Sommerferien wieder Grenzkontrollen einzuführen. Der österreichische Innenminister Wolfgang Sobotka sagte: Wir machen den Brenner zu, wenn die Zahl der illegalen Einwanderer nach Österreich wieder steigt. Sobotka wirft Hilfsorganisationen außerdem vor, mit Schlepperbanden zusammenzuarbeiten. Das sagt auch sein deutscher Amtskollege Thomas de Maizière. Er sagte, dass einige Rettungsschiffe ihre Position verschleiern und in libysche Gewässer fahren würden mit eingeschalteten Suchlichtern. Damit würden sie den Booten der Schlepper ein Ziel vorgeben. Die betroffenen NGOs nennen die Vorwürfe haltlos und unbewiesen und sprechen von einer Verschwörungstheorie, die jetzt unglaublicherweise auch von den Innenministern vertreten werde.
Gefängnis, Hölle und Konzentrationslager.
Diese Worte haben Opfer gewählt über ihre Zeit bei den Regensburger Domspatzen. Dort sind über Jahrzehnte hunderte Kinder misshandelt und missbraucht worden. Das hat der Rechtsanwalt und Sonderermittler Ulrich Weber nach 2 Jahren Recherche zusammengefasst in seinem Abschlussbericht. 500 Kinder haben körperliche Gewalt erlitten, 67 Kinder sexuelle Gewalt, einige von ihnen beides. Die Dunkelziffer könnte noch hunderte weitere Kinder umfassen, wie Weber selbst sagt.
Viele von ihnen schilderten diese Zeit als schlimmste ihres Lebens, die geprägt war von Gewalt, Angst und Hilflosigkeit.
Vom Streicheln bis zur Vergewaltigung, von Ohrfeigen bis zu blutigen Prügelattacken. Der Bericht nennt 49 Beschuldigte, die für die Taten bei den Regensburger Domspatzen verantwortlich gemacht werden könnten. Die Untersuchung umfasst Fälle zwischen 1945 und Anfang der 1990er Jahre. Die Betroffenen sollen mit jeweils bis zu 20.000 Euro entschädigt werden. Strafrechtlich sind alle untersuchten Fälle aber schon verjährt. US-Präsident Donald Trump will Obamacare abschaffen, bekommt aber keine Mehrheit für eine Alternative. Die Republikaner im Senat haben den neuen Gesetzesentwurf zur Gesundheitsreform für gescheitert erklärt. Fraktionschef Mitch McConnell sagte, offensichtlich schaffe man es nicht, Obamacare abzuschaffen und sofort durch ein neues System zu ersetzen. McConnell hat angekündigt, stattdessen Obamacare erst mit 2-jähriger Verzögerung aufzulösen. Dazu will er eine Abstimmung auf den Weg bringen. Der neue Gesetzesentwurf der Republikaner scheiterte im Senat am Widerstand aus den eigenen Reihen. 2 weitere republikanische Senatoren hatten angekündigt, dagegen zu stimmen. Obamacare abzuschaffen war eines von Trumps wichtigsten Wahlversprechen. Mitten in der Urlaubszeit brennt es in Südeuropa. Für Anwohner und Touristen eine gefährliche Situation. So gefährlich, dass sogar die NATO helfen soll. Das gerade erst NATO-Mitglied gewordene Montenegro hat das Verteidigungsbündnis um 2 Löschflugzeuge gebeten. Auch in Italien brennt es weiter und in Kroatien mussten Feuerwehr und Soldaten verhindern, dass die Flammen auf die Adria-Stadt Split übergreifen. Auch bei Nizza in Südfrankreich musste ein Waldbrand unter Kontrolle gebracht werden. Die FIFA und Korruptionsvorwürfe, das überrascht schon lange keinen mehr. Jetzt steht der Chef des spanischen Fußballverbandes im Fokus. Ángel María Villar-Llona ist heute vorläufig festgenommen worden. Er ist UEFA- und FIFA-Vizepräsident. Auch sein Sohn und weitere Verdächtige kamen erstmal in Haft. Die Vorwürfe: Korruption, Fälschung und Unterschlagung. Der spanische Regierungssprecher sagte dazu heute nur trocken:
In España.
Spanien ist ein Rechtsstaat. Die Gesetze gelten für jeden. Und niemand steht über dem Gesetz.
Villar-Llona galt in Sportkreisen lange als unantastbar. Er ist seit Jahrzehnten in Führungspositionen bei der FIFA.
Was noch wichtig wird?
Der NSU-Prozess, wird er jemals enden? Ja, so langsam geht es in die Schlussphase. Morgen, mehr als 4 Jahre nach dem Start, sollen die Plädoyers beginnen. Das hat das Oberlandesgericht München heute bekannt gegeben. Ganz so schnell wird es dann aber doch nicht gehen. Allein das Plädoyer der Anklage soll geschätzte 22 Stunden dauern. Es geht halt um einen komplexen Vorwurf. An 10 Morden soll die Hauptangeklagte Beate Zschäpe beteiligt sein. Bis alle Plädoyers durch sind, werden aber wohl noch viele Wochen vergehen.
Und sonst in der Welt? In der ostukrainischen Stadt Donetsk haben die prorussischen Rebellen die Gründung eines neuen Staates angekündigt. Der soll nicht nur die Separatistengebiete Donetsk und Luhansk, sondern das gesamte ukrainische Staatsgebiet umfassen. Hauptstadt soll dann nicht mehr Kiew, sondern Donetsk sein. Laut dem Rebellenführer dort soll der neue Staat Malorossia, also kleines Russland, heißen. Der Plan sei mit allen Vertretern der prorussischen Separatisten abgestimmt. Die ukrainische Regierung hat die Forderung als abwegig und als als Bedrohung zurückgewiesen, aber auch die Separatisten untereinander sind nicht einer Meinung. Die Rebellenvertreter in Luhansk erklärten, die Forderung nach einem neuen Staat sei gar nicht mit ihnen abgesprochen worden. Wasser in der Plastikflasche nachfüllen. Das ist in der pakistanischen Provinz Punjab jetzt verboten. Die Zeitung The Express Tribune berichtet, dass die Lebensmittelbehörde Hotels, Restaurants und Bürger angewiesen hat, Löcher in benutzte PET-Flaschen zu machen und sie wegzuwerfen. Die Behörde will strikt gegen Hotels und Geschäfte vorgehen, in denen sie leere Plastikflaschen findet, und gegen Firmen, die gebrauchte Flaschen neu befüllen. Hintergrund ist, dass sich möglicherweise mehr und mehr Chemikalien aus der Flasche lösen, je öfter sie benutzt wird. Die pakistanische Behörde fürchtet, dass im Plastik der Weichmacher Bisphenol A enthalten ist, der Krebs auslösen könnte. Ein Ehepaar aus der Schweiz ist vor 75 Jahren verschwunden, auf dem Weg zum Kühemelken in den Alpen. Jetzt hat ein schmelzender Gletscher das Rätsel um ihren Verbleib gelöst. Im Kanton Wallis im Südwesten der Schweiz hat ein Skilift-Mitarbeiter die Leichen der beiden gefunden, mumifiziert durch das Eis des Gletschers. Das Ehepaar hatte Papiere dabei. Durch DNA-Tests wurde ihre Identität inzwischen zweifelsfrei geklärt. Die Polizei vermutet, dass die zwei damals in eine Gletscherspalte fielen und dort jahrzehntelang eingefroren waren. Das Paar hatte 7 Kinder. Die jüngste Tochter war nach eigenen Angaben immer wieder auf den Gletscher gestiegen, in der Hoffnung, ihre Eltern wiederzufinden.
Wissensnachrichten.
Geparden, das sind die schnellsten Landtiere der Welt mit weit über 100 km/h Spitze. Aber warum ausgerechnet Geparden und nicht Hasen oder Löwen? Dazu gibt es jetzt eine neue Studie aus Leipzig und Anne Preger aus den Wissensnachrichten hat die sich angesehen. Anne, was ist denn das Geheimnis der Geparden? Die langen Beine?
Nö, ihr Gewicht.
Wie meinst du das?
Die Forscher aus Leipzig haben herausgefunden, dass die Körpermasse eigentlich entscheidend dafür ist, welche Spitzengeschwindigkeit ein Tier beim Sprinten erreicht. Und bei kleinen Tieren gilt halt, je schwerer das Tier, desto mehr Muskeln hat das auch und desto schneller wird's. Aber das gilt eben nur bis zu einem bestimmten Körpergewicht.
Und woran liegt das? Also so ein kräftiger Löwe, der hat ja eigentlich schon deutlich mehr Muskeln als so ein kleiner Gepard. Warum ist der Löwe dann nicht auch schneller?
Ja, der hat zwar mehr Muskeln, aber der hat eben auch mehr Masse. Der wiegt 3-mal so viel wie ein Gepard und das ist dann eine Frage der Trägheit und der Zeit. Also je schwerer ein Tier ist, desto mehr Zeit braucht es, um seine ganzen Kilos zu beschleunigen, um dann auch auf maximale Geschwindigkeit zu kommen. Und da liegt offenbar auch das Problem. Um schnell zu beschleunigen, da greifen ja unsere Muskeln auf ihre internen Energievorräte zu. Und die sind aber nach einer gewissen Zeit aufgebraucht. Und bei größeren Tieren wie Löwen oder zum Beispiel auch Elefanten, da sind diese internen Energievorräte eben alle, bevor sie ihre theoretische Endgeschwindigkeit überhaupt erreicht haben. Die Geparden dagegen, die haben sozusagen so die goldene Mitte erwischt. Die haben mehr Muskeln als Hasen und Co., aber sind mit 50 Kilo dann nicht so schwer, dass ihre Muskeln da vorzeitig keinen Saft mehr haben.
Ja, gutes Partywissen jetzt. Was bringt das?
Also man kann das Modell dieser Leipziger Forscher ja auch auf ausgestorbene Tiere anwenden und dann können wir endlich die Frage klären, ob ein Mensch vor einem Tyrannosaurus Rex weglaufen kann, also falls demnächst dann mal so ein Jurassic Park in echt aufmacht.
Ja, die Frage muss dringend beantwortet werden und?
Also ich würde es vielleicht nicht schaffen, aber Usain Bolt, der hätte wahrscheinlich noch Zeit, dem T-Rex vorher einen Vogel zu zeigen, weil Olympiasprinter kommen auf weit über 40 km/h beim Sprinten und T-Rex hat es laut den Leipziger Forschern gerade mal auf 27 km/h geschafft.
27, das könnte ich vielleicht auch noch schaffen. Ja. Wir bleiben bei Rekorden im Tierreich. Würmer sind zwar nicht schnell, aber dafür gehören sie, zumindest eine bestimmte Wurmart, gehört da zu den Tieren, die am ältesten werden kann.
Ja, das haben US-Forscher im Golf von Mexiko entdeckt. Da haben sie nämlich die Wurmart Escarpia laminata untersucht. Das sind Würmer, die leben auf dem Meeresboden in so einer Tiefe von 1000 bis 3300 Metern. Und zwar leben die in Röhren, die sie selbst bauen. Und die Forscher haben jetzt ein Jahr lang beobachtet, wie schnell diese Würmer wachsen und daraus dann abgeleitet, dass die Tiere mehr als 250 Jahre alt werden können. Aber es geht auch noch älter. Forscher schätzen, dass die Islandmuschel bis zu 500 Jahre alt werden kann und damit dann eben den Rekord im Tierreich hält. Die Forscher vermuten, dass Langlebigkeit vor allem bei den Tieren entsteht, die wenig natürliche Feinde haben und die sich deswegen leisten können, sich mit der Fortpflanzung Zeit zu lassen.
Und zum Schluss gibt es auch noch relativ gute Nachrichten von Naturkatastrophen.
Ja, nämlich im ersten halben Jahr von 2017, da war es auf der ganzen Welt relativ ruhig. Das sagen die Katastrophenexperten vom Rückversicherungskonzern Munich Re. Die haben ausgerechnet, dass die Naturkatastrophen bis Juli weltweit weltweit Schäden in Höhe von rund 40 Milliarden Dollar angerichtet haben. Zum Vergleich, letztes Jahr waren es in der ersten Jahreshälfte fast dreimal so viele Dollar. Die Experten sagen, dass diese vergleichsweise geringen Schadenssummen daran liegen, dass es dieses Jahr eben noch kein größeres Naturereignis gegeben hat, wie zum Beispiel ein großes Erdbeben.
Die Wissensnachrichten für Anne Prigger, danke.
Wetter.
Morgen wird es mit Höchstwerten zwischen 27 Grad im Norden und 35 im Westen wieder richtig heiß. Im Westen und Südwesten ziehen ab dem Nachmittag Unwetter mit Starkregen und Hagel auf. Sonst scheint meist die Sonne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.